Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Berlin als Filmstadt, das ist so ein Topos, der ehrlich gesagt nie alt wird. Da sollte es uns alle nicht wundern, dass es längst auch ein Festival gibt, das nur Berlin-Filme zeigt. Dieses Jahr findet es zum 18. Mal statt und wir sprechen gleich mit einem der Festivalkuratoren über die aktuellen Trends des Berlin-Films. Zum 18. Mal wird nächste Woche das Achtung Berlin Filmfestival in der Hauptstadt eröffnet. Es ist ein Festival, das den Produktionsstandort Berlin feiern möchte, mit gleich mehreren Wettbewerben zum Spiel, Dokumentar und auch zum Kurzfilm. Über die aktuelle Ausgabe und das allgemeine Festivalprofil konnte ich vor der Sendung mit einem der beiden Festivalleiter, Sebastian Brose, sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, welche Voraussetzungen denn ein Film überhaupt erfüllen muss, um beim Achtung Berlin Filmfestival zu laufen.
Ja, also das Achtung Berlin Filmfestival hat ja den Schwerpunkt, den Fokus auf die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Das heißt, in unseren Filmen ist überall Berlin oder Brandenburg mit drin. Also sprich, man muss entweder hier gedreht haben oder produziert haben oder die Regie muss aus Berlin kommen oder hier wohnen. Also wir wollen sozusagen den kreativen Output der Filmstadt Berlin abbilden.
Und da ist es ganz egal, ob das Filmstudenten sind oder ob es auch unabhängige Produktionen sind, weil mit Berlin assoziiert man natürlich dann die großen Studios und die Filmhochschulen, aber das ist ja nicht nur der Berlin-Film.
Nee, also für uns war immer wichtig, den Fokus möglichst groß zu halten, also eine sehr große Varianz zu haben. Also wir sind sozusagen, wir haben Hochschulproduktionen dabei, aber auch freie Independent-Produktionen, aber haben ab und zu auch mal eine etwas größere Produktion dabei, wo auch ein großer Verleih dahinter steht. Also im Grunde haben wir die ganze Bandbreite sozusagen. Das war für uns halt immer wichtig zu sagen, wir sind nicht nur Nachwuchs oder wir zeigen nicht nur dies und das sozusagen. Es ist schon der anspruchsvolle Kinofilm, aber sozusagen in seiner Breite und in seiner Vielfalt.
Dann blicken wir mal auf den Achtung Berlin-Film. Wie steht es denn um den derzeit? Was sind denn so Themen und Tendenzen, was die Filmemacher und Filmemacherinnen interessieren, wenn wir mal auf die Spielfilme blicken?
Bei den Spielfilmen ist es auch sehr unterschiedlich. Also wir haben sozusagen sehr viele 30-somethings, also sozusagen Regisseurinnen um die 30, die versuchen, sich mit ihrer Realität auseinanderzusetzen. Da geht es aber auch sehr stark um zum Beispiel die MeToo-Debatte wird wieder aufgenommen. Es gibt zwei Filme, die haben wir im Architektenmilieu spielen. Das ist Riss im Fundament. Oder auch über Grenzüberschreitungen im Theater, der sehr bewegende Film Lady Bitch. Das sind so zwei Richtungen, die man zeigen kann. Und dann geht es auch immer ins Politische. Also es ist einerseits, dass sich die jüngere Generation schon mit politischen Themen auseinandersetzt, aber andererseits auch sozusagen mit ihrer Stellung innerhalb der Gesellschaft. Und es sind halt viele, die halt rebellieren, die auf unterschiedliche Weise aufbegehren und die einfach ihr Glück suchen. Und das manchmal in eher lustigerer Weise und mal auch in sehr dramatischer.
Das ist mir auch aufgefallen, dass es ja Lebenswelten sind von so 20- bis 30-Jährigen, die fast in jedem Spielfilm vollkommen. Ich hatte das Gefühl, dass es keinen Platz für alte Menschen gibt in dem Berlin-Film. Sicherlich ein kuratorischer Zufall, aber es sagt ja auch vielleicht auch etwas aus, ne, mit dem Blick auf die Welt.
Wir sehen oft, dass natürlich die RegisseurInnen immer dahin gucken, auf ihre reale Lebenswelt. Und natürlich guckt man dann, wo sie sich bewegen. Aber trotzdem gibt es da Überschneidungen. Ich will das gar nicht so sehr nur auf die Jugend beziehen, weil es gibt ja auch Interaktionen in andere Generationen. Zum Beispiel bei Stille Post, ein Film, wo es um den türkisch-kurdischen Konflikt geht, der wird sozusagen auch natürlich über die Generationen ausgetragen. Aber ja, Sie haben schon recht, es geht sehr stark um die eigene Perspektive und die bezieht sich auf die eigenen Arbeitsstrukturen, Machtstrukturen, Beziehungsstrukturen, die sozusagen erlebt werden. Und das sind sicherlich unterschiedlich, wenn man jetzt von 60-plus-Generation spricht oder halt von 30-Jährigen. Ja.
Sie eröffnen das Festival aber mit einem Dokumentarfilm, als Susan Sonntag im Publikum saß von RPK. Wieso ist das ein guter Eröffnungsfilm?
Ja, weil er sozusagen eine aktuelle Kontroverse aufnimmt. Der Film hinterfragt die Geschlechteridentität und nimmt also sozusagen rückblickend ein ganz berühmtes Panel aus den 70er Jahren aus New York auf und das wird sozusagen als Reenactment auf die Bühne gebracht. Aber das Besondere ist, dass dann auf zwei weiteren Ebenen gebrochen wird, dass sozusagen das Reenactment dann auch während des Spiels sozusagen unterbrochen wird und von Kommentaren untersetzt ist der Protagonistinnen. Und dann gibt es nochmal eine dritte Ebene, wo dann die Beteiligten sich sozusagen backstage über ihre eigene sexuelle Identität und das Verhältnis zwischen Mann und Frau sozusagen kritisch auseinandersetzen. Und das kommt dann beim Zuschauer an. Und ich finde das einen sehr, sehr starken Beitrag zur aktuellen Geschlechter- und Machtdebatte.
Ist denn die Diskursfreudigkeit dieses Eröffnungsfilms auch stellvertretend vielleicht für die anderen Dokumentarfilme im zweiten Wettbewerb, im Dokumentarfilmwettbewerb?
Also unbedingt. Wir haben dieses Jahr einen Fokus innerhalb des Dokumentarfilmwettbewerbs ausgemacht. Und da geht es um das grobe Thema Frauen und Migration, einen Perspektivenwechsel. Weil wir gesehen haben, es gibt sehr viele Filme, die sich mit Migrationsströmen und gerade von Frauen beschäftigen, die vor Armut oder Krieg fliehen, sich aber gleichzeitig aus patriarchalen Strukturen befreien. Da haben wir zum Beispiel den Film Nazim, der berichtet über eine Frau in Moria, in dem griechischen Auffanglager. Und es geht auch darum, den Perspektivwechsel zu zeigen, weil wir gesehen haben, dass diese Filme sehr stark die weiblichen Protagonistinnen mit in ihr Konzept aufnehmen. Und so ist es zum Beispiel auch bei dem Film, der in Äthiopien spielt und werdende Mütter in Äthiopien begleitet. Da geht es sehr stark darum, dass da auch die Protagonistinnen mitschreiben, in Anführungsstrichen. Das werden sozusagen ihre Geschichten da mitverarbeitet. Das ist nicht der eurozentrische Blick, den wir ja normalerweise sehr stark oft noch haben, sondern dass davon weggegangen wird, mehr in Richtung, ja, was sagen denn die, die wir eigentlich porträtieren, und wie stark können die sozusagen in den Film eingreifen? Und das sehen wir dieses Jahr sehr, sehr stark.
Soweit also der Festivalleiter Sebastian Brose. Das 18. Achtung Berlin Filmfestival wird am Mittwoch eröffnet mit, wie gerade schon erwähnt, als Susan Sonntag im Publikum saß von RP Karl. Und mit ihm spreche ich gleich. Vor gut 50 Jahren, da kam es in New York City zu einer mittlerweile legendären Podiumsdiskussion unter dem Titel A Dialogue on Women's Liberation. Ein Abend, an dem über den Wert und die Politik der amerikanischen Frauenbewegung ziemlich heftig debattiert wurde. Auf dem Podium, da saß die Speerspitze der feministischen Bewegung in den Vereinigten Staaten, wie zum Beispiel die Autorin Germaine Greer oder die Journalistin Jill Johnston. Und zwischen ihnen ein einziger Mann, Moderator und Zielscheibe zugleich, Norman Mailer.
The Retaliator is not quite so formidable as the Avenger.
I'm afraid I'll have to take a woman's view of that.
So klang es damals im Original. Und jetzt erscheint mit RP Karls, als Susan Sonntag im Publikum saß, ein Reenactment dieses Abends mit deutschen Schauspielerinnen, die sich auch Gedanken darüber machen, wie sich der feministische Diskurs heute verändert hat.
Klar sind wir alle für Gleichberechtigung und alles, aber ich finde trotzdem, dass die Strukturen da oft genauso sind wie in diesem Scheiß-Patriarchat gegen das ich total bin. Aber ich glaube nicht, dass es besser wäre, wenn eine Frau viel Macht hätte.
Ein Ausschnitt aus, als Susan Sonntag im Publikum saß, der Mittwoch das Achtung Berlin Filmfestival eröffnet und dann am 5. Mai offiziell in die deutschen Kinos kommt. Ich konnte vor der Sendung mit dem Regisseur RP Karl sprechen und wollte, dass er mir erstmal erzählt, wie es überhaupt zu der Idee kam, das berühmte Panel aus New York nochmal nachzustellen.
Ich war in einer Ausstellung in Düsseldorf und es war eine Ausstellung der Kunstvereine Köln, Düsseldorf und Bonn und die hieß Maskulinitäten. Über die Darstellung des Männlichseins in der Kunst. Und dort gab es auch ein Video, eben diese Aufnahme von diesem Panel, was Pennebaker Hegedus damals gemacht haben, vor langer Zeit. Und es war dort als Ausstellungsobjekt sozusagen präsentiert worden. Und da sah ich diesen Film zum ersten Mal. Na klar, Pennebaker war mir ein Begriff, dieser Filmemacher, Direct Cinema. Aber ich hatte diesen Film noch nie gesehen, dieser Mitschnitt dieser Panel-Diskussion. Und als ich das sah, war ich total begeistert, weil ich dachte, die diskutieren ja auf eine Art und Weise, die total spannend ist. Die lachen, die fassen sich an, die geben sich sozusagen gegenseitig Saures. Aber man hat das Gefühl, dass sie sich trotzdem akzeptieren und respektieren, obwohl sie so unterschiedliche Meinungen haben. Das fand ich interessant, weil das ja was ist, was wir uns heute vielleicht manchmal schwerfällt, zu argumentieren, ohne gleich in ideologische Grabenkämpfe zu kommen und trotzdem noch danach uns anzugucken. Das fand ich auf der einen Seite interessant und logischerweise muss man sich die Frage stellen, das ist 50 Jahre her, was ist da passiert, was hat sich verändert und vor allem, Was hat sich auch nicht verändert?
Es ist ja nicht nur ein Nachstellen dieses berühmten Panels. Sie sprechen mit Ihren Kolleginnen ja selber immer auf verschiedenen Ebenen über die Figuren, in die sie schlüpfen. Was macht das mit mir? Aber zum Dritten wird natürlich auch darüber diskutiert, wie können wir heute darauf blicken? Also es ist ein Reflektieren und ein Abgleichen. Worauf sollen denn diese kommentierenden Momente genau hin? Weil sie unterbrechen ja immer in ganz spezifischen Momenten, wo es auch um Sprache geht, um Verständnis von Diskursen, die sich vielleicht verändert haben.
Genau, es ist natürlich eine Hilfestellung, dass man die Historie, das dokumentarische Moment, wir spielen, reenacten die Veranstaltung von damals noch einmal nach. Und das bringt uns aber die Möglichkeit, dass wir viel einfacher und besser in das Hier und Jetzt springen können. Wir merken ja, oder ich merke, dass es vielleicht nicht einfach ist, sozusagen den Ansatz zu finden einer Diskussion heute, weil da kann man alles und nichts diskutieren und bleibt am Ende doch wieder nur auf der eigenen Meinung stehen. Wenn man jetzt aber die Möglichkeit hat, zu referieren, sich anzugleichen, sich in den Kontext zu stellen zu einer historischen Begebenheit, dann kommt man viel besser in das Hier und Heute. Und das ist ja auch im normalen Leben so. Wenn ich weiß, wo ich herkomme, was es schon gab, dann finde ich mich doch viel besser im jetzigen Leben zurecht. Und darauf zielt es hin, klar, hinzugucken, was ist jetzt. Bringt uns das weiter, wenn wir das Gendern durchsetzen, um es jetzt mal ganz platt auf den Punkt zu bringen? Wie ist denn das, dass wir uns einbilden, schon aufgeklärt zu sein und total progressiv und die Gleichberechtigung als universelles Momentum und Ethik sozusagen begriffen zu haben? Aber dann kommen wir doch immer wieder an diese Punkte, wo wir merken, ja, aber in der Wirklichkeit, wie ist denn das bei mir zu Hause, wie ist es bei meinen Nachbarn? Dann merkt man ja, oh, wir sind noch auf dem Weg. Und dann ist jetzt die große Frage, wie gestalten wir diesen Weg und wie machen wir das? Und das ist sozusagen ein unterhaltsames Format, um diese Diskussion am Laufen zu halten.
Sie sprechen ja Mailer, also Sie sind Mailer, ja, das ist klar. Dieser Abend, wenn man sich das Original ansieht, der hat auch etwas von, ja, Mailer gegen die Frauen oder die Frauen gegen Mailer, weil er ist ja zum einen der Moderator des Abends, was vielleicht auch so ein seltsamer Zugriff ist, zum anderen ist er auch irgendwie Zielscheibe und Dominator.
Ja, und das ist ja vielleicht auch ein Bild sozusagen von Männlichkeit in der Gesellschaft, dass sozusagen Männlichkeit sich immer nach vorn drängt, die Arme ausbreitet, Sachen organisiert, klar irgendwie auch die anderen Sachen zu Worte kommen lassen will. Und ich wiederhole das ja letztlich auf eine Art und Weise, dass ich auch der Regisseur bin, auch die Sache organisiert habe, versuche gleichberechtigt die anderen zu Wort zu kommen zu lassen. Gelingt mir nicht immer. Es gibt ja auch eine Begründung. Mailer hat auch die ganze Zeit gequatscht. Also muss ich ja als Mailer auch die ganze Zeit quatschen. Aber dadurch hat es ja einen Mehrwert und einen Erkenntnisgewinn, finde ich, dass es eben gar nicht so leicht ist, Strukturen sozusagen auch zu verändern, aufzubrechen. Manchmal braucht es da sozusagen vielleicht auch revolutionärere Momente als die, die wir haben. Aber was ich an Mailer gut fand, dass er Spaß am Argumentieren hatte. Und dass er Lust darauf hatte, seine Meinung kundzutun und auch auszuhalten, die gegnerische Meinung. Und das ist was, was mir an seiner Figur, an seinem Moment gefallen hat und was ich versucht habe zu übernehmen. Manchmal auch nur um des Argumentierens wegen eine Gegenposition einzunehmen. Weil, wenn man sich damit beschäftigt, entsteht Erkenntnis. Nur Erkenntnis entsteht ja nicht dadurch, weil man was behauptet und sagt, das ist so oder weil unsere Ideologie so ist oder weil wir jetzt so progressiv sind, machen wir das jetzt so. Dann ist es ja nur dahergesagt. Wenn man sich wirklich ein Verständnis aufbringen will, muss man die Sachen ja erstmal durchdringen, das Für und Wider hervorholen und das kommt durch Argumentation und Austausch von Argumenten. Und das hat er ziemlich gut gemacht. Er hat immer mit Absicht auch eine Gegenposition eingenommen, wenn er vielleicht sogar der gleichen Meinung war. Und das habe ich versucht, manchmal ein bisschen zu übernehmen und hatte natürlich dadurch auch den Spaß, in diese Figur Mailer einzutauchen und das als Avatar zu nutzen, weil ich kann ja immer sagen, nee, der RP, ich bin gar nicht so schlimm, ich bin voll der Frauenversteher, das ist der Mailer, der Böse.
Ich meine, es ist ja so, dass Ihr Film macht eine doppelte Übersetzungsleistung. Zum einen ist das damals heute, zum anderen ist es aber auch der amerikanische intellektuelle Kontext und ein deutscher Kontext. Das fand ich ganz interessant, darauf würde ich gerne nochmal hinaus, dass nicht nur Sie, aber auch Ihre Kolleginnen immer wieder darauf referieren, dass einige eine Ostbiografie haben und damit eine andere Sozialisierung und damit auch diese Fragen komplett nochmal anders beleuchten können, als es damals die Amerikaner überhaupt gemeinsam, Mann oder Frau, tun konnten.
Absolut. Ein bisschen war es damals in der amerikanischen Diskussion, dass Mailer immer sozusagen als das Böse, wo wir nicht hinwollen, den Kommunismus, das Totalitäre, heraufbeschworen hat und gesagt hat, okay, wenn wir das und das machen, dann ist es ja Kommunismus, Kommunismus gleich Totalitarismus. Und da ich sozialisiert wurde in der DDR, ich war 18, als die Mauer fiel, Luise Helm, eine der Mitmachenden, war ein bisschen jünger, also die kann es so fast nur durchs Hören sagen oder durch die Sozialisierung ihrer Eltern sozusagen mitgekriegt haben, beschreibt sie ja auch. Aber klar, da argumentiert man nochmal aus einer anderen Sicht auch, weil man das eben erlebt hat. Also ich ganz klar aus so einem Momentum, dass ich in die DDR nicht zurück will. Ne? Das ist so ein bisschen die Angst, die bei mir so drin steckt. Bei Luise ist es eher aufzuzeigen, dass es dort schon auch Strukturen gab, die viel automatischer so ein Momentum von Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann durch Arbeit, weil beide arbeiten gehen mussten im Osten. So. Und weil es auch möglich war, weil es Kindergärten gab, ja, dass da sozusagen Möglichkeiten aus sind, wenn einfach die Strukturen, die äußeren Strukturen, gar nicht eine Ideologie in mir drin, die jetzt sagen will, ich mache das jetzt alles gleichberechtigt, sondern wenn die Strukturen da sind, dass manche Sachen auch so sind, dann auch so ein gewisser Automatismus drin ist. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich spannende Sache, da auch dieses DDR-Erfahrungsmomentum in diese vielleicht ursprünglich bürgerliche Diskussion einzubringen.
Wie ist das? Waren wir eigentlich mal diskursiv weiter? Also es wird ja auch im Film suggeriert, die Frage, könnte man so ein Panel mit heutigen Feministinnen zum Beispiel besetzen?
Wäre das heute möglich? Das ist eine gute Frage und ich glaube, nein. Und gar nicht aus diesem Momentum, dass es so viele identitäre Haltungen gibt oder die so stark auf identitäre Sachen sozusagen referieren und deswegen so in so einem Korsett vielleicht, nenne ich das jetzt auch mal, verbleiben, sondern so Grundwerte von, ich akzeptiere deinen Freiheitsgedanken, ich akzeptiere deine Intellektualität. Ich glaube, die ist uns ein bisschen verloren gegangen und die war damals mehr da. Du kannst alles sagen, du kannst alles meinen, ich kann es falsch finden und ich kann dich dafür verurteilen und ich kann dir widersprechen und gegen dich argumentieren, aber danach gehe ich trotzdem mit dir im Leben weiter, weil ich grundsätzlich akzeptiere oder glaube, dass du innerhalb dieser Gesellschaften einen Beitrag zu geben hast. Und ich glaube, das ist heute schwieriger. Ne? Dann ist man mit angezogener Handbremse.
Sagt RPK, Regisseur des Dokumentarfilms Als Susan Sontag im Publikum saß. Der Film eröffnet nächsten Mittwoch das Achtung Berlin Filmfestival und kommt dann offiziell am 5. Mai in die deutschen Kinos.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Macau, Kakao, Mau, Mau, Ciao, Ciao, Miau, Miau, Hau, Hau, Wau, Wau, Bombay, Poka, Honda, Joker, Las Vegas, Honda, Sushi, Pokémon, Polka, Krawat, Krawatte, Schlauch, Mischpoke, Mischuge, Michigan, Cincinnati, Canetti, Malibu, Känguru, Casino, Cappuccino, Panama, Bahama, Monte Carlo, Al Capone, Alkohol, Alfred Hitchcock, Albert Einstein, Danzig, Westerplatte, Katyn.
George.
Und das ist jetzt
Jessica.
Und was macht die in Klimakos Bett?
Das fragt sich Klimakos Familie auch.
Na, eigentlich liebt er doch Vivi.
Jessica ist eben ganz schön raffiniert.
Drei kurdische Frauen aus drei Generationen bilden das Zentrum des Dokumentarfilms Köy von Serpil Turhan, der nächste Woche in unsere Kinos kommt. Darin porträtiert die Regisseurin unter anderem ihre Großmutter und fragt diese Frauen nach ihren Erfahrungen und Einstellungen gegenüber ihrer alten Heimat. Kleine, intime Dialoge sind daraus entstanden, über Lebensläufe, die brüchig sind, und Biografien, die stark politisieren. Vor der Sendung konnte ich darüber mit der Regisseurin Serpil Turhan sprechen und wollte von ihr wissen, wieso es gerade denn drei Generationen sein müssen, die im Zentrum ihres Films stehen.
Die ist wirklich aus einem Gefühl entstanden, das Lebensgefühl von kurdischen Menschen in Deutschland nicht nur aus einer Perspektive zu erzählen. Und in der Recherche, in den ersten Gesprächen, die ich geführt habe, mit verschiedenen Frauen ist die Idee sehr schnell gereift, quasi nicht nur Menschen Jahrgang 77, 78 mit denen zu sprechen, sondern wirklich auch, zum Beispiel meine Großmutter war wirklich auch die erste Person, mit der ich Gespräche geführt habe über die politischen Veränderungen in der Türkei. Und es war ganz klar für mich, dass sie in diesem Film sein muss. Und dass es wichtig ist, auch ihren Blick auf die Veränderung in der Türkei und ihr Lebensgefühl hier in Deutschland zu vermitteln.
Köy heißt ja so viel wie Dorf und alle drei Frauen haben ein interessantes Verhältnis zum Dorf, aus dem sie kommen oder aus dem sie stammen. Würden Sie denn sagen, das sind alles unterschiedliche Verhältnisse oder gleichen sie sich dann doch in einer gewissen Art und Weise?
Ich glaube, dass jede dieser Frauen, inklusive mir auch, denn ich zähle mich da auch ein bisschen dazu, dass ich quasi auch meine eigene Perspektive auf das Dorf habe. Ich glaube, dass tatsächlich jede von diesen Frauen ein anderes Verhältnis zu diesem Ort haben. Und das fand ich auch wirklich wichtig, das zu erzählen, weil es gibt nicht eben nur eine Geschichte über Identität oder über dieses Zugehörigkeitsgefühl, sondern es gibt da ganz viele Perspektiven drauf.
Ist denn dieses Dorf auch ein Sehnsuchtsort? Ich hatte das Gefühl, von der Ältesten bis zur Jüngsten ist das immer etwas, das da ist, auch wenn man in Berlin ist und das Dorf im wahrsten Sinne des Wortes weit weg.
Ja, in jedem Fall. Dieses Dorf spielt eine ganz große Rolle, ob es nun ein Bild ist, was an der Wand hängt, in einer Familie von 12 Kindern, die alle auch Kinder haben, überall hängt dieses Dorf. Also in meiner Familie, und ich bin damit ja groß geworden, dass es dieses Bild an der Wand gibt, aber wir dort nie waren, aber wussten, okay, die Eltern sind dort geboren, emigriert in den 70er Jahren und dann war man nie wieder dort. Und dann gibt es aber dieses Dorf zum Beispiel, wo die Sanje geboren ist und mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen ist und da ein ganz großer Wunsch existiert, einmal die Möglichkeit haben zu leben, weil man das Gefühl hat, dass einem was fehlt hier in Berlin im Alltag. Oder es gibt das Dorf für Hevin, was eine ganz andere Bedeutung hat und wo sie eigentlich jedes Jahr hinfährt. Die Jüngste in dieser Geschichte, die eigentlich die stärkste Verbindung hat jetzt in ihrem Leben, aber politisch aktiv ist und dann da nicht mehr hin darf. Also ja, es gibt eine ganz starke Verbindung zu diesem Ort und ein großes Sehnsuchtsgefühl. Aber eben nicht für alle das Gleiche, sondern auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise.
Sie erwähnen schon die Politisierung der Jüngsten. Meines Erachtens nach sind alle drei Frauen, das eint sie auf jeden Fall auch, dass sie eine gewisse Art der Politisierung erlebt haben. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht etwas ist, was mit dem Kurdendasein an sich immer mitschwingt, weil es ist ja immer eine realpolitische Frage. Man muss sich dazu verhalten.
Ja, in jedem Fall. Ich meine, die Kurdenfrage ist, seitdem ich denken kann, seitdem ich ein Kind bin, allein darf man die Sprache sprechen, darf man sie nicht sprechen. Da habe ich in meiner Erinnerung als Kind ganz unterschiedliche Gefühle durchlebt, wie nein, sprech jetzt nicht, nein, sprech doch, nein, das ist nicht so und das ist so. Und dann bis hin zu, dass die Sprache vollständig verschwindet aus der Familie durch die Immigration und durch das Negieren und durch die Assimilationspolitik. Es ist ein total komplexes Thema und kurdisch sein allein hat schon was Politisches per se. Und dann die Frage, wie ich war zum Beispiel nicht aktiv jetzt wie Hevin oder Sanje, die auch, als sie dann 20 aufwärts war, auch sehr aktiv auf Demonstrationen. Aber politisch sein von diesen Frauen ist auch sehr oft eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Aber es ist da, genau, es ist ein Bewusstsein da.
Sie haben es ja schon erwähnt, eigentlich sind es ja vier Frauen, weil sie ja auch irgendwie im Zentrum dieses Films sind, weil sie die Fragen stellen, die Dialoge sind eine starke Setzung, die den Film letztendlich strukturieren. Wie würden Sie denn Ihre Rolle in dem Film beschreiben? Ist es zum einen Chronistin einer gewissen weiblichen kurdischen Exilerfahrung oder versuchen Sie auch selber eine Art Erkenntnisgewinn für sich selbst dadurch irgendwie zu vermitteln?
Ich glaube, ich bin Teil dieser Geschichte und gleichzeitig vielleicht auch, Sie sagen Chronistin, vielleicht auch, ja, ich bin auch Erzählerin und bringe die Frauen ja auch, selbst wenn nicht real, in einem Raum irgendwie zusammen und habe natürlich auch das Bedürfnis, Fragen zu stellen. Und es gibt ja auch eine Entwicklung, die ich in diesen 3 Jahren gemacht habe. Von der großen Angst, die ich in mir getragen habe und auch der Zweifel, wie man jetzt damit umgeht, dass dieses Land sich so verändert und aber was ist die Haltung dazu und wie ist das Lebensgefühl, bis hin zu Identitätsfragen und Auseinandersetzung mit der Großmutter, die meine Familie betreffen und uns ganz persönlich. Ne? Das hat ja auch was Autobiografisches in diesem Film. Und gleichzeitig bin ich aber nicht so präsent wie die 3 Frauen. Ja, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus all dem, ne? Aber trotzdem sehr persönlicher Film für mich gewesen und sehr wichtig, den zu machen.
Wie haben Sie es geschafft, dass die 3 Protagonistinnen sich Ihnen derart geöffnet haben?
Ich glaube, dass es da so ein gutes Gefühl zueinander gab und ein Vertrauen und eine Ehrlichkeit, die mir eh sehr wichtig ist im Umgang mit Protagonistinnen und Menschen, mit denen ich spreche. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie es dazu kommt, dann, dass sie all diese Gedanken äußern, aber wir führen lange Gespräche, in denen ich versuche, ganz viel Raum zu lassen, auch fürs Schweigen und Nachdenken und wo ich auch selbst viel spreche und von mir erzähle. Und ich sage ja, ich bin auch Teil dieser Geschichte, weil es betrifft mich ja selber, auch meine Ambivalenzen zur Türkei, zu Deutschland, zu Lebensgefühl, zur Identität, die sind ja auch da. Und ich glaube, dass das zu teilen mit jeder dieser Frauen führt dazu, dass man dann auch einen Einblick bekommt, der mir wichtig war, auch zu erzeugen.
Regisseurin Serpil Turhan über ihren wunderbaren Dokumentarfilm Köy, der in den Kinos ist. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für den Film.
Vielen Dank.
Nach Köy soll es bei uns jetzt um einen weiteren, wie ich finde, sehr wichtigen Dokumentarfilm gehen, der derzeit schon in unseren Kinos zu sehen ist. 4 Sterne Plus heißt er. Darin lernen wir David Ruben Thies kennen, ein wirklich sehr interessanter Mann. Und Regisseurin Antje Schneider begleitet Thies, der Geschäftsführer der Waldkliniken von Eisenberg in Thüringen ist. Und dieser Mann hat eine Mission. Er möchte das Krankenhaus der Zukunft bauen. Es ist dann eher ein Patientenhotel mit modernster Technik und höchster Effizienz.
Ein Krankenhaus, was mit Hotelstern zertifiziert ist. Geht denn das auch in einem echten deutschen Krankenhaus?
Das ist ein begehbarer Humidor, wo Zigarren drin liegen. Bei Orthopädie geht das. Wir sind ja keine Lungenklinik.
Ein Ausschnitt aus 4 Sterne Plus von Antje Schneider, die ich vor der Sendung sprechen konnte. Und ich wollte von ihr wissen, wer ist für Sie eigentlich dieser David Ruben Thies? Ist er ein Träumer? Ist er ein Visionär?
Also vor allem Letzteres, würde ich sagen. Also er ist wirklich ein sehr, sehr großer Visionär. Jemand, der natürlich auch mit so einer Prise Traum, die immer da irgendwo mitschwingt, auch immer Dinge in Angriff nimmt. Also wirklich zu viele Ideen auch oft hat. Also man kann ihm auch sehr schlecht folgen, weil er ganz, ganz viele Dinge in Frage stellt. Aber das Gute ist, dass er natürlich dadurch es schafft zu provozieren, auch Menschen, also so auf allen Ebenen, wach zu rütteln. Und das ist ja genau das, was man braucht. Also man braucht solche Menschen, die auch vielleicht auch mal ambivalent sind in ihrem Verhalten, weil die schaffen es, mich dazu zu bringen, darüber nachzudenken, zu hinterfragen und zu sagen, warum mache ich das eigentlich immer so? Und das finde ich an ihm sehr, sehr interessant.
Sie zeigen ja vor allem die ganzen Widerstände, auf die er stößt, während er seine neue Klinik plant. Das sind Widerstände, die zum Teil aus der deutschen Lokal- und Bundespolitik auf ihn einprasseln. Aber vielleicht könnten Sie das nochmal stärker beschreiben. Diese Widerstände, sind das Ängste, die da passieren, oder sind das auch Lobbyinteressen, gegen die er einfach auch vorgeht mit seinen Plänen?
Auch da vermute ich, ist es beides. Also die Ängste, die fangen ja bei Ihnen im Haus an. Veränderung ist ja auch immer unbequem. Man muss sozusagen eine Komfortzone verlassen. Das ist natürlich immer schwer. Also so, das heißt, sein ganzes Konzept, was er hat, muss er schon im Haus unter seinen Leuten auch streuen und verteidigen. Und darüber hinaus ist ja dieser Neubau für ihn so ein Beispiel, wie kann man eigentlich generell etwas verändern. Also guckt her, man kann auch mit gleichen Kapazitäten, mit gleichem Geld auch mehr erreichen. Und das ist natürlich immer ein Angriff auch erstmal, weil also die Politik fühlt sich angegriffen ein Stück weit, weil es ja immer impliziert, wir haben es nicht geschafft, wir haben es nicht hingekriegt. Jetzt kommt da eben jemand aus Eisenberg, wo um alles in der Welt ist eigentlich Eisenberg, und der will uns jetzt sagen, wie es besser geht. Und zum anderen sind es natürlich auch Interessen. Also ich meine, jeder Politiker hat Wähler und einen Wahlkreis. Krankenausschließungen, das wissen wir, ist immer so eine hochemotionale Sache.
Es ist ja auch so, dass, also so wie ich ihn verstanden habe, möchte er auch ehrlich gesagt der ganzen medizinischen Kaste so ein bisschen ein menschliches Antlitz verpassen. Also seine Idee ist es ja auch, die Götter in Weiß quasi zu entthronisieren. Da geht es ja auch immer um diese Ärmellänge bei Oberärzten, die sehr lang sind. Er möchte sie quasi abschneiden.
Also er möchte ein Umfeld schaffen. Also er sagt ja auch mal selbst, der Patient ist nicht mehr Patient, sondern Gast. Und das erfordert so ein komplettes Umdenken, ein Dienstleistungsdenken. Also wir tun alles im Sinne unserer Patienten. Und da ist für ihn natürlich immer ein Dorn im Auge, dass es eigene Interessen auch in einem Haus gibt. Also natürlich ist es schwer, also das, was Sie ansprechen mit den Ärzten, dass man sagt, man schneidet ihnen jetzt die Kittel ab. Aus Hygienegründen nachvollziehbar. Aber das sind so gewachsene Dinge, die gibt es eben seit Jahrzehnten, Jahrhunderten zum Teil, dann möchte man da auch nicht so ohne weiteres etwas ändern. Aber er hat den Anspruch zu sagen, unsere Patienten sind hier Gäste, sie sollen sich wie in einem Patientenhotel fühlen, sie sollen schneller gesund werden. Und da spielt es für mich keine Rolle, ob jetzt ein Arzt möglicherweise den Kittel gerne behalten möchte oder ob wir, das ist ja auch Thema des Filmes, arbeiten wir künftig in Einzelbüros oder schaffen wir Zusammenarbeitslandschaften oder Großraumbüros, um am Ende für den Patienten tatsächlich ein besseres Ergebnis zu haben.
Die Pandemie bricht ja auch quasi ein, auch in Ihre Dreharbeiten, aber auch in seinen Plan letztendlich. Wie stark hat Corona denn die Pläne von Thies verändert? Das war ja eine Zeit, wo wir uns alle mit Krankenhäusern nochmal ganz anders auseinandergesetzt haben.
Also es hat dem Plan erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, so etwas zu bauen. Also es gab eine Phase, da wussten wir nicht, würde dieses Unternehmen, dieser Neubau, diese Vision überhaupt zu einem Leben irgendwann kommen, weil mit Corona natürlich klar wurde, dass Krankenhäuser strukturell auch zum Teil nicht gut aufgebaut sind. Also dass jetzt eine Klinik wie seine, die also sehr stark orthopädisch konzentriert ist, plötzlich gesagt bekommt, ihr dürft jetzt gar nichts mehr tun, also so von heute auf morgen wird so ein Haus tot gemacht, damit man nachvollziehbar im Falle von vielen Intensivpatienten auch Kapazitäten zur Verfügung hat. Aber das macht natürlich in so einem Haus wenig Sinn. Und daran merkt man, dass diese ganze Krankenhausstruktur schlecht aufgebaut ist, so im Großen. Dass man viele Krankenhäuser hat, die zum Teil nicht gut genug spezialisiert sind. Und dadurch war sein großes Unternehmen erstmal in Frage gestellt. Und er sagt, er hat in der Woche 1 Million in etwa verloren an Einnahmen. Und das Ganze, was sozusagen für ihn so dahinter steht, ist, dass man sagt, man hat 2000 Krankenhäuser in etwa und man muss darüber nachdenken, wie man diese Krankenhäuser anders verteilt. Und es ist klar, dass man an den Krankenhäusern etwas verändern muss. Und wir hatten 2019 die Bertelsmann-Studie, da ging es darum, dass man von den knapp 2000 Krankenhäusern einen großen Teil schließen könnte. Und es hat natürlich einen riesen Aufruhr gegeben. Also es geht auch gar nicht darum, diese Krankenhäuser ad hoc alle zu schließen. Aber seine Vision ist auch, oder Teil seiner Vision ist auch, dass er sagt, warum spezialisieren wir uns nicht stärker? Warum muss jedes Krankenhaus alle möglichen Kapazitäten zur Verfügung stellen, dass man auf einen Herzinfarkt vorbereitet wäre, dass man eine Hüfte einsetzen kann? Und seine Idee ist eben zu sagen, wir verändern da etwas.
Diesen Mann und seine Mission kann man jetzt sehen im Dokumentarfilm 4 Sterne Plus. Ich sprach mit der Regisseurin des Films, Antje Schneider. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für den Film.
Ja, nicht zu danken.
Wir haben schon häufiger darüber berichtet, der Krieg in der Ukraine macht vor den europäischen Filmfestivals nicht Halt. Mittlerweile kann man so eine Trennlinie entlang des früheren Eisernen Vorhangs ziehen, wenn es um die Frage geht, ob man jetzt russische Filme boykottieren soll oder nicht. In Osteuropa laden die Kuratoren keine Filme russischer Regisseure mehr ein, im Westen wiederum schon. Aber wer genau wird denn dadurch boykottiert? Der Bann trifft inzwischen auch Filme, die nicht von Russen gedreht wurden, aber in Russland spielen. Auf der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films in Graz, letzte Woche wollte man von solchen Boykotten nichts wissen. Hier trafen Filme über Russland und die Ukraine aufeinander, die schon vor dem Krieg fertig gedreht worden sind. Aber sie erzählen uns trotzdem sehr viel über die jetzige Katastrophe. Christian Berndt über Festivalfilme in Kriegszeiten.
Ein Gottesdienst in Jutanovka. In Schwarz-Weiß gedreht, zeigt der so schöne wie lakonische Dokumentarfilm Krai das Leben in einem russischen Dorf, in dem die Jungen über Revolution diskutieren, zugleich aber in einer Art melancholischem Stillstand gefangen sind. Krai lief kürzlich auf der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films in Graz. Einen Film, der in Russland spielt oder von einem Russen gedreht wurde, aus dem Programm zu nehmen, wie andernorts geschehen, wäre Co-Intendant Peter Scharnhuber nicht in den Sinn gekommen.
Ich halte es wirklich für eine wahnsinnig falsche Entscheidung, dass Filme ausgeladen werden von Filmschaffenden, die sich der Opposition nahe fühlen, die in Russland mittlerweile Persona non grata sind, nun in Europa geächtet werden und dann irgendwo dazwischen hängen. Das halte ich für eine tatsächlich falsche Entscheidung.
Die Filme sollen für sich selbst sprechen, meint Scharnhuber. Aber natürlich sieht man einen Film wie Krai nach Kriegsausbruch anders. Das geht auch dem Regisseur des Films Alexei Lapin so.
Ich sehe es natürlich anders. Ich sehe es sehr, sehr nostalgischer jetzt mit einer so Art, damals war so.
Lapin kennt sich aus in Jutanovka. Er war dort seit Kindheit oft bei seinen Verwandten zu Besuch. Geboren ist Lapin zwar in Russland, aber er ist in der Ukraine aufgewachsen, hat in Rom Abitur gemacht, ist italienischer Staatsbürger und lebt in Wien. Trotzdem erwartet auch er, dass sein Film in Zukunft nicht mehr auf Festivals eingeladen wird.
Ich habe von einem Kollegen vor 2 Tagen gehört, er ist ein Moldauer. Er hat einen Film über Russland gemacht, natürlich kritisch, kann man so sagen. Aber sein Agent hat gesagt, er kann den Film in eine Schublade mindestens 1 Jahr stecken, weil kein Programmer wird das programmieren.
Am Tag des russischen Angriffs war Lapin in Jutanovka, das nahe der ukrainischen Grenze liegt. Frühmorgens hat ihn sein Cousin geweckt.
Ist er reingelaufen in mein Zimmer und geschrien, Krieg, Krieg. Wir haben Explosionen gehört auf anderer Seite der Grenze.
Lapin hatte bis zuletzt nicht mit dem Angriff gerechnet, besonders nicht nach seiner Zugfahrt Richtung Jutanovka kurz vor Kriegsbeginn.
Ich bin mit Soldaten gefahren und die waren tatsächlich sehr, sehr jung, vielleicht 18, 19, die waren wirklich Teenagers. Und ich habe damals gedacht, okay, das ist nur eine Militärübung, das kann nicht sein, dass sie in den Krieg geschickt werden.
Anfangs war der Schock groß in Jutanovka, aber auch dort, meint Lapin, wirkt die Staatspropaganda, obwohl das Dorf nahe der Ukraine liegt und es enge Kontakte zum Nachbarland gibt, bis heute.
Es gibt tausende Geschichten, wo Ukrainer rufen russische Brüder, Schwester, Familien und sie können nicht kommunizieren, weil eine Seite sagt, nein, das sind nicht die russischen Soldaten, die euch bombardieren, das ist die Ukrainer selbst und die Ukrainer sitzen im Bunker.
Der Film Krai wirkt zwar wie aus einer anderen Zeit, aber er sagt auch viel über eine Gesellschaft aus, in der man damit beschäftigt ist, den Alltag zu bewältigen und sich apathisch von der Politik fernhält. Lapins regimekritische Freunde in Moskau dagegen haben zum Teil im Gefängnis gesessen. Wer von ihnen es sich leisten kann, ist inzwischen im Ausland. Die Freunde des ukrainischen, in Wien lebenden Regisseurs Juri Rechinski haben größere Sorgen.
An absolute majority of everybody I know and was connected to and care about.
Die absolute Mehrheit seiner Bekannten in der Ukraine ist jetzt in Lebensgefahr. Auch Rechinski ist mit einem Dokumentarfilm auf der Diagonale vertreten, der von der Zeit scheinbar überholt worden ist. Science of War erzählt vom Krieg in der Ostukraine 2014. Rechinski lässt den französischen Pressefotografen Pierre Krom ausführlich zu Wort kommen, der den Krieg fotografisch und filmisch dokumentierte. Rechinski erscheinen die Bilder jetzt sehr weit weg.
But now what is very strange is it all feels like peanuts.
Was man im Film sieht, meint Retschinski, fühlt sich jetzt nichtig an. Denn heute seien Tod und Zerstörung in der Ukraine unvergleichlich höher. Aber eingebüßt hat Science of War an Aktualität nichts. Man sieht, wie der jetzige Angriffskrieg schon damals propagandistisch vorbereitet wurde. Wie viele andere ukrainische Regisseure will Retschinski jetzt nur noch Filme über den Krieg drehen. Zwischen russischen Filmemachern und Russland als Aggressor zu unterscheiden, fällt ihm zunehmend schwer. Vielleicht tragen Filmemacher Verantwortung für das, was in ihrem Land passiert, meint Retschinski. Die Frage, ob man russische Filme oder auch Filme mit russischer Thematik boykottiert, kann er nicht mit einem Ja oder Nein beantworten.
I don't know. Who says Putin is bad, but Russians are good and they have nothing to do with it? Maybe here I would be careful.
Zu sagen, Putin allein sei schuld und die Russen komplett unschuldig, ist Retschinski zu einfach. Die zunehmende Brutalität des Krieges lässt viele Gewissheiten schwinden. Trennen lassen sich Filmkunst und Krieg jedenfalls nicht mehr. Und russische Filme aus der Vorkriegszeit schaut man jetzt unweigerlich anders.
Christian Berndt berichtete. Und er bleibt für uns an dem Thema dran, denn er fährt nächste Woche für uns nach Wiesbaden zum Go East Festival, einem der größten und wichtigsten Filmfestivals über den osteuropäischen und mitteleuropäischen Film in Deutschland. Und auch dort wird das Thema Ukraine und der Boykott russischer Filme sicherlich zentral werden. Es ist derzeit einer der am meisten diskutierten Kinofilme überhaupt. Robert Eggers Wikinger-Epos The Northman, der nächste Woche offiziell in die deutschen Kinos kommt. Darin spielt Alexander Skarsgård einen entthronten Wikinger-Prinzen, der den Tod seines Vaters rächen will. Damit begibt sich der Regisseur Eggers zurück in den Kosmos der nordischen Mythen, aus dem schon ein gewisser William Shakespeare die Inspiration für seine großen Königsdramen geschöpft hat. Über diese Faszination am nordischen Mythos konnte ich mit Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger sprechen.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, freut mich sehr.
The Northman übernimmt ja bekannte, aber auch unbekannte nordische Mythen in seine Erzählung. Was interessiert den Regisseur Eggers an dieser Welt der Mythen aus dem Norden?
Aus den bisherigen Filmen von Robert Eggers kann man ja problemlos schließen, dass ihn Folklore, Mythen, Märchen und Sagen von jeher faszinieren. Und er selbst sagt, dass ursprünglich das Interesse am Mythos nicht unbedingt das nordische Mythenreich war, sondern eben andere, die er dann in Witch und auch eben in dem eher kosmischen Horror von Der Leuchtturm verarbeitete. Aber seine Lebensgefährtin oder Ehefrau, denke ich sogar, hat ihn dann vertraut gemacht bei einer Reise nach Island. Und die kannte sich wohl besser als er zunächst aus und er hat das dann nachgeholt und das eingebaut in das Drehbuch.
Eggers arbeitet ja für Northman mit dem sehr bekannten isländischen Schriftsteller und Drehbuchautoren Sion zusammen. Man kennt ihn vielleicht schon, weil er schon sehr nah am Film gearbeitet hat. Er hat unter anderem das Libretto zu Lars von Triers Dancer in the Dark verfasst und auch das Skript zu dem Indie-Film The Lamb, der dieses Jahr in unsere Kinos kam. Was hat er denn für einen Einfluss auf so einen Film wie The Northman? Was ist das überhaupt für ein Mann?
Das ist ein Schriftsteller, der sehr stark verwurzelt ist in der traditionellen Mythenwelt Islands, die ja sehr komplex ist. Wir haben dort die Göttermythen, die sind verbunden also mit dem ganzen Weltbild, also mit in der Tat verschiedenen Welten, also neuen Welten, die zusammenspielen und den verschiedenen Persönlichkeiten der Göttinnen und Götter in dem Fall. Dann gibt es die Welt der Sagas, das sind die Wikinger-Erzählungen, also wo die Abenteuer bestimmter Wikinger-Helden dann, woraus sich auch eben populäre Fernsehserien speisen übrigens, beziehen. Und dann der dritte Bereich sind natürlich die örtlich gebundenen Sagen, Legenden und Märchen, die dann mit Trollen und Elfen und so weiter hantieren. Und tatsächlich ist das Drehbuch zu Lamb zum Beispiel sehr inspiriert von letzterem Bereich, während das Drehbuch zu Northman tatsächlich die klassischen Sagas kombiniert mit den Mythen der Götter.
Aber wenn man sich The Northman jetzt ansieht, ist er in seiner Wucht zunächst einmal ein fast schon klassischer Wikingerfilm. Nur ist der Wikingerfilm an sich gar nicht so in Mode. Also mir würde da nur Valhalla Rising einfallen aus den letzten Jahren.
Valhalla Rising ist ja auch schon einige Jahre her, also ungefähr 15 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Und der war auch nie sehr populär. Das ist ja wirklich ein Arthouse-Kultfilm von Niklas Winning-Refn. Was aber sehr populär ist, ist die Serie Vikings, die jetzt auf Netflix fortgesetzt wird mit Vikings Valhalla. Das ist natürlich ein Bezug, der auch in den neuen Film hineinspielt. Und auch ein bisschen eine Kalkulation vielleicht, das in Zusammenhang zu vermarkten. Und dann gibt es natürlich auch andere Serienformate speziell, die damit im Zusammenhang stehen. Also ich würde nicht sagen, dass das momentan nicht populär ist, nur weil es im Kino nicht so präsent ist. Wobei, man muss jetzt sagen, die Marvel-Interpretation von Thor zum Beispiel spricht schon dafür, dass auch die Popkultur natürlich ein Interesse und eine Sensibilität dafür entwickelt hat. Aber wie gesagt, es ist eher im Streaming- und Serienbereich. Ragnarök zum Beispiel ist eine Coming-of-Age-Serie, die mit der nordischen Götterwelt verbunden ist. Also ich gehe mal davon aus, dass viele Leute auch in der Fantasy-Literatur und so weiter sich schon vorab gebildet haben und tatsächlich mit dem Hintergrund von Northman auch etwas anfangen können. Neil Gaiman zum Beispiel hat ja das auch neu verfasst als Buch.
Wie ist es denn eigentlich, wo liegt denn der filmische Reiz an den nordischen Mythen? Also Marvel fiel ja schon, ist es dieses Erzählen von so fast schon familiären genealogischen Strukturen in so einem überirdisch-mythischen Bereich?
Also ich denke, das postmoderne Interesse an diesen polytheistischen Götterwelten ist, dass die verschiedenen Göttinnen und Götter eben menschliche Eigenschaften haben, dass man sich mit ihnen identifiziert, dass sie Schwächen haben, dass sie tatsächlich auch in Verbindung stehen mit Mensch und Umwelt zugleich. Also das heißt auch dieser Aspekt des Animismus, der Beseeltheit der Welt, der im christlichen Pantheismus zum Beispiel, in der christlichen Mystik eine Rolle spielt, das ist etwas, was hier auch hineinkommt und was tatsächlich sowohl esoterisch als ökologische Bewusstseinsstufen natürlich anspricht. Und insofern sind relativ viele Ansatzpunkte, wie man das audiovisuell fruchtbar machen kann. Außerdem sind das natürlich spannende Figuren, also die abenteuerliche Geschichten zu bestehen haben und gleichzeitig auch von ihren Attributen, also der einäugige Odin als Wanderer mit dem Hut und dem Stock zum Beispiel, den beiden Raben, die ihm Bericht erstatten, oder eben Thor mit dieser Superwaffe, dem Hammer. Also das ist eine Ikonografie von Superhelden im Grunde, die sehr viel Ansatzpunkte bieten.
Robert Eggers, der Regisseur, ist ja bekannt geworden mit dem Genrefilm The Witch. Dann später hat er Der Leuchtturm gedreht, der auch in Cannes bewundert worden ist. Er gilt in gewissen Kreisen so ein bisschen als Wunderkind des modernen Genre-Kinos. Was macht ihn und sein Kino denn eigentlich aus?
Also das Besondere bei Robert Eggers ist, dass er immer Genrestrukturen nimmt als Basis, um darauf eine eigene Vision zu gründen. Und er ist ja jemand, der aus dem Produktionsdesign kommt, der also sehr stark über die Form denkt und über die Form sich die Philosophie seiner Geschichten erschließt. Dann muss man sagen, alle drei Filme haben ja keinen Schwerpunkt auf dem Plot, sondern sie haben Grundsituationen. In The Witch ist es so, dass das Baby verschwindet, es wird von einer Hexe entführt, ja, und wir haben eine Coming-of-Age-Geschichte, die damit gekoppelt wird. Wir haben das in Der Leuchtturm, zwei Männer isoliert in einem Leuchtturm in der Brandung, ja? Also wo sich eine Art Anspielung an kosmischen Horror entfaltet, die aber nie hundertprozentig affirmiert wird, also auch psychologisch basiert sein kann. Und dann haben wir immer eine Form, die verknüpft ist damit. Also bei Der Leuchtturm zum Beispiel das stark reduzierte Bildformat, was an die Stummfilmzeit anknüpft, das Schwarz-Weiß. Bei The Witch die entsättigten Farben, wie bei Northman übrigens. Und auch ganz wichtig, die direkten Übergänge zwischen dem vermeintlich Realen und dem Irrealen. Also man kann am Schluss nicht mehr unterscheiden, was ist Vision und was ist scheinbar Realität in diesen Filmen. Und das, denke ich, ist ein besonderer Reiz, der sehr weit getrieben wird in der Inszenierung bei Robert Eggers.
The Northman kommt nächste Woche in unsere Kinos. Davor sprach ich über den Kontext des Films mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker. Vielen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Top 5.
Egal ob Alexander Skarsgård, den wir nächste Woche in The Northman sehen werden, oder George Clooney, die Liste an Hollywood-Schauspielern, die ihre Karriere einer Fernsehrolle zu verdanken haben, die ist wirklich sehr lang. Und Hartwig Tegeler hat sich in seiner Top 5 fünf ganz besondere Karrieren ausgesucht, die genau diesen Sprung vom Fernsehen zum Kino geschafft haben.
Lust auf einen Film?
Platz 5, Bruce Willis.
Sind Sie sicher?
Sicher bin ich sicher. Ich bin sicherer als sicher. Ich bin todsicher.
Schnell, rasant ging's immer zu, wenn ab Mitte der 1980er Jahre in Das Modell und der Schnüffler Agenturchefin Maddie alias Sybil Shepherd auf diesen unverschämt grinsenden Typen trifft.
Vertrauen Sie mir.
Man wird wohl nie herausbekommen, ob Regisseur John McTiernan oder Produzent Joel Silver 1988 die Idee hatte, Bruce Willis mit der Modell- und Schnüffler-Halodri-Aura als Cop John McClane zu besetzen, der in einem Bürohochhaus in eine Geiselnahme gerät, die er im durchgeschwitzten Unterhemd barfuß und unverschämt grinsend wie ballernd beendet und die Punchline aufführt.
Yippie-yay, du Schweinebacke. Was haben Sie vorhin zu mir gesagt? Yippie-yay? Schweinebacke?
Eine Leinwand-Ikone was born. Krankheitsbedingt beendete Bruce Willis, inzwischen 67 Jahre alt, vor kurzem seine Schauspielkarriere. Und auch wenn er in den letzten Jahren nur noch Schrott runterdrehte, John McClane bleibt.
Und alles nur für die Kinder. Yippie-yay, Schweinebacke.
Platz 4. Jennifer Aniston.
Als Rachel in der Sitcom Friends überlebte Jennifer Aniston 10 Jahre den Wohngemeinschaftskosmos inklusive aller emotionalen Irrungen und Wirrungen.
Eventuell mal aufhören, meinen Busen anzustarren.
Ganz ruhig, wir werden diese Angelegenheit klären, wie es sich für erwachsene Menschen gehört.
Du kennst schon mal ihren Busen und als Gegenleistung zeigt er dir seinen Pipi.
Parallel zu Friends arbeitete Aniston an ihrer Kinokarriere. Keine große schauspielerische Spannbreite, aber schöne Präsenz war immer da. 1988, anlässlich ihres Leinwanddebüts, schrieb der San Francisco Chronicle dies. Aniston tut nichts, außer alle paar Minuten anzutanzen, um ihren Charme zu versprühen. Wer beschwert sich? Mehr gibt's dazu nicht zu sagen.
Platz 3. Kristen Wiig.
Kristen Wiig spielte ab 2005 in der Saturday Night Live Show unter anderem Penelope.
Yeah, but don't drink too much. I still have to pay for the honeymoon.
Yeah. I just got back from my honeymoon. We went to the moon, actually. It's made of honey.
Penelope trieb einen mit ihrer lächerlichen Zwanghaftigkeit zum Wahnsinn. Doch gleichzeitig gab Wiig dieser und ihren anderen Figuren, hinter deren absurden Lächerlichkeit, die Tiefe von Großstadtneurose und nahm die mit in ihre Kinofilme von Brautalarm bis Downsizing, was allerdings mitunter zu absurden Ergebnissen führte.
Es wäre mir lieber, wenn ich mit einem wie Ihnen nichts zu tun hätte. Es wäre mir lieber, wenn Sie aufhören, Leute zu belästigen. Wie mich.
In Wonder Woman 1984 spielt Kristen Wiig an der Seite von Gal Gadot eine unsichere Wissenschaftlerin, die zur Superheldin mutiert. Doch ihre eindrucksvoll gespielte menschliche Tragik wirkt wie ein absurder Kontrapunkt zur comichaften Oberflächlichkeit des Films.
Platz 2.
Wer bist du?
Chris Pratt.
Wird auch Star-Lord genannt.
Von wem denn?
Von sich selbst.
Er sollte der ironische Super-Weltrettungsheld in Guardians of the Galaxy werden oder der Dinosaurierflüsterer in Jurassic World. Doch die Coolness, die erlernte Chris Pratt schon mal in Serien wie Everwood oder Parks and Recreation. Unter anderem beim auf dem Sofa abhängen, während die Freundin den mit Beinbruch Niederliegenden versorgt.
Kannst du das nicht woanders machen? Ich versuche hier fernzusehen.
Ich erzähl von der Grube, in die du gefallen bist.
Es klingelt.
Dieses Loserhafte konnte Chris Pratt dann, süffisant, sich selbst auf die Schippe nehmend, auch gut für die Darstellung des Star-Lords bei den Guardians of the Galaxy gebrauchen.
Wer?
Star-Lord, Mann. Legendärer Outlaw.
Platz 1. Olivia Colman.
Detective Sergeant Ellie Miller kommt in der ersten Episode von Broadchurch 2013 aus dem Urlaub zurück, schleimt sich bei den Kollegen ein mit kleinen Geschenken. Aber das mit der Karriere...
Wir haben die Stelle jemand anderem gegeben.
Ich bin die beste Kandidatin, ihre
es
Worte.
Es ist eine neue Situation eingetreten.
Herrgott!
5 Jahre und einige Kinofilme später, parallel übrigens zur weiterlaufenden Arbeit in Serien, bekommt Colman für ihre Rolle als Königin in The Favourite, Intrigen und Irrsinn, den Oscar. Was der Unterschied ist zur Arbeit, zur Intensität, zum Spiel auf dem Bildschirm im Vergleich zum Kino, wenn es um die Abgründe des Menschen geht? Ich finde keinen bei Olivia Colman. Es ist egal, in welchem Medium Colman die Große spielt. Es ist die große Kunst einer ganz besonderen Schauspielerin.